Unser heutiger Supporter ist Naturstrom. Für mehr Klimaschutz brauchen wir mehr erneuerbare Energien. Klar, durch den Ausbau von Wind- und Solarenergieanlagen wird nicht nur Kohlestrom verdrängt, mehr Ökostrom schafft auch die Grundlage für emissionsfreie Elektromobilität und Wärme. Einfach irgendwelchen Ökostrom zu beziehen, unterstützt die Energiewende allerdings nicht, da viele Anbieter nur mit Grünstromzertifikaten arbeiten und keine neuen Anlagen bauen. Nicht so bei Naturstrom. Der Ökostrompionier kauft die Energie für seine KundInnen nicht nur direkt bei erneuerbaren Kraftwerken hier in Deutschland ein. In den Tarifen ist auch ein fester Förderbetrag für den Bau neuer Wind- und Solarparks enthalten. Als Kundinnen und Kunden von Naturstrom sorgt ihr somit aktiv dafür, dass mehr Klimaschutz passiert. Wenn ihr jetzt zu Naturstrom wechselt, lohnt sich das gleich dreifach. Euer Energieverbrauch wird CO2-frei, der Fortgang der Energiewende wird gefördert und ihr bekommt dafür auch noch 30 Euro Startguthaben. Klickt dazu einfach auf naturstrom.de/wie-kann-ich-was-bewegen und macht mit beim Klimaschutz. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank an Naturstrom für den Support.
Aktivismus ist halt wirklich der persönliche Bezug zu meinem Thema und das sind immer queere Rechte und Rechte, was sind ihren Roma betrifft.
Wie kann ich was bewegen? Ist ein Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Raoul Krauthausen. Ich bin politischer Aktivist. Mich interessiert, wie wird aus politischem Protest politisches Handeln? Was wirkt? Wie kann ich als Einzelner Einfluss nehmen? Wie kann ich etwas bewegen? Das frage ich in diesem Podcast Deutschlands bekannteste Aktivistinnen und Aktivisten. Heute spreche ich mit Gianni Jovanovic. Hallo Gianni, schön, dass du Zeit für uns hast.
Hallo lieber Raoul, schön, dass ich dein Gast sein darf.
Wie geht's dir? Wie geht's du mit der Zeit, in der wir gerade leben, um?
Bin etwas angespannt, was natürlich gerade so die Zahlen betrifft und ich hoffe, dass die Menschen doch noch verstehen, wie wichtig die Impfung doch für unsere gesamte Gesellschaft ist. Das ist das eine, was mich tatsächlich sehr beschäftigt, weil das natürlich auch meine Arbeit tangiert, gerade das Reisen. Das andere ist, körperlich geht es mir momentan leider nicht so gut. Ich hatte am 2. Dezember war das, hatte ich leider einen Motorrollerunfall und habe mir leider den rechten Ellbogen gebrochen und Knie und ich bin gut. Ich bin jetzt schon quasi in der Physio und bin auf einem guten Wege, aber ich habe schon zu meinem Management gesagt, das ist nicht so schlimm, mein Kopf und meine Zunge und mein Herz und mein restliches alles funktioniert noch sehr, sehr gut. Deshalb, ich freue mich sehr, heute mit dir sprechen zu dürfen.
Ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast und trotz dieser Umstände dabei bist. So, ja. Knochenbrüche, da kenne ich mich aus, sind fucking schmerzhaft. Und vor allem, wenn es dann die rechte Seite ist, wenn man Rechtshänder ist.
Genau, das ist es ja. Deshalb bin ich auch leider auch in meinem Betrieb ausgefallen jetzt und deshalb, ja, aber ich bin gut versichert, sagen wir mal so.
Für viele Leute bin ich ja der Behinderte, also so der Go-To-Behinderte, den man dann eben zu allen fragen kann. Mhm. Bei dir scheint das ja nicht so einfach zu sein mit den Stempeln. Welche Stempel begegnen dir und wie ist dein Umgang damit?
Ja, das sind natürlich ganz viele. Das sind erstmal so diese phänotypischen Vorurteile oder na, woher denn, wo kann man den einkategorisieren, in welchem Land oder in welchem Kontinent? Das ist schon mal das Erste. Dann natürlich, sobald ich mich als Rom oute oder auch sage, ich bin Roma, dann ist das für viele Leute erstmal ein Begriff, mit dem sie erstmal so gar nicht viel anfangen können, weil sie es unter der rassistischen Fremdbezeichnung eher kennen. Das heißt, dann wird dann auch natürlich eine Schublade von Stereotypisierung abgespult, so hinten in der Amygdala. Und das andere ist natürlich aber auch die Herausforderung, Vater zu sein, Großvater zu sein, Ehemann zu sein. Jemand, dem politische Machtverhältnisse gerade in Deutschland nicht egal sind und der für Sichtbarkeit und für Daseinsberechtigung eigentlich vom ersten Atemzug an gekämpft hat. Und deshalb ist mir gerade auch meine aktivistische Arbeit schon sehr wichtig.
Gianni Jovanovics ersten 40 Jahre reichen für mindestens 4 Romane. Da, wo andere eine Lebensgeschichte haben, hat Gianni viele. Die meisten davon dramatisch, verletzend, voller Gewalt und Traumata. In den späten 70er Jahren wurde Gianni als Einzelkind einer orthodoxen Roma-Familie geboren. Seine Kindheit und Schulzeit ist geprägt von Rassismus, Gewalt und Verfolgung. Wie viele Roma-Familien galten sie als unerwünscht, wo auch immer sie nach einem Zuhause suchten. Was sie fanden, waren Angriffe bis hin zu einem Brandanschlag, der ihre Wohnung zerstörte. Der damals 4 Jahre alte Gianni überlebte nur knapp. Aufgrund der Herkunft seiner Familie wurde er auf eine Sonderschule geschickt, wo er das Glück hatte, dass eine Lehrerin seine Talente erkannte und ihn schützte. Er wechselte noch mehrfach die Schule und machte schließlich seinen Abschluss, eine Ausbildung und ein Studium. Gianni wurde mit 14 Jahren von seinen Eltern zwangsverheiratet. Er und seine Frau bekamen früh 2 Kinder, sodass Gianni bereits mit 32 Jahren Großvater wurde. Gianni wusste schon sehr früh, dass er homosexuell ist. Doch seine Lebens- und Familiensituation ließ ihn bis Anfang 20 mit seinem Coming-out warten. 2021 heiratete Gianni seinen Mann in Köln. Würdest du dich selber Aktivist nennen?
Ich habe lange über diesen Begriff nachgedacht, Raul, und habe den mal gegoogelt. Das ist das Erste, was man eigentlich machen sollte. Ne?
Erzähl, was steht drin?
Was steht drin? Warte, ich habe es mal aufgeschrieben. Wo ist es denn? Ich bin so unstrukturiert, das ist ja furchtbar. Also Aktivismus. Aktives Verhalten, zielstrebiges Handeln, Bestätigungsdrang, das stand so in Kürze im Duden drin. Aktives Verhalten, ist eigentlich so immer in Progression zu sein, im Sinne von mit gesellschaftlichen Themen, die uns doch im Kollektiven treffen. Gerade Ungerechtigkeit, Machtdimensionen, die verschoben sind oder durch Menschen schwere Zugänge zu Ressourcen haben. Das ist natürlich auch ein Merkmal meines Lebens, also ist ein Thema auch in meinem Leben. Das andere Thema ist, homosexuell zu sein, natürlich, klar. Es ist auch ein Thema, was meine Identität auch geprägt hat und auch nach wie vor prägt. Vater, habe ich ja schon gesagt, Großvater Rom zu sein vor allen Dingen und jemand, der halt tagtäglich durch Mehrfachdiskriminierungen durchs Leben gehen muss, obwohl er offensichtlich für viele als, ich mag dieses Wort normal nicht, deshalb setze ich es in Anführungszeichen für die ZuhörerInnen, der quasi so abgestempelt wird. Ne? Und da erstmal durchzugehen, bedarf einfach auch einer Progression. Und ich glaube, dass Aktivismus einfach auch was mit Veränderung von Machtverhältnissen auch, also das Streben nach Machtverhältnisveränderung, Partizipation, einer der Motive von Aktivismus sein kann. Aber es ist natürlich auch gesehen zu werden, sichtbar zu sein, dass meine Stimme und meine Perspektive, wenn sie nicht in dem Raum drin ist, werde ich auch nicht gehört. Und die Umstände, in denen sich sehr viele marginalisierten Gruppen in Deutschland bewegen, die sind für die heteronormative Cis-Norm oft nicht sichtbar. Deshalb ein wichtiger Punkt und deshalb, ich glaube schon, ja.
Ich habe mich gefragt, ob ein, also so viele Vielfaltsdimensionen, wie in dir schlummern und die dich auszeichnen, ob dann, sagen wir mal, jede weitere leichter ist zu akzeptieren und auch anzunehmen als die erste.
Gute Frage, Raul. Habe ich mir tatsächlich auch, ich bin ja jetzt gerade so in einer Situation, wo mein Körper gerade durch Unfall einfach jetzt auch nicht richtig funktioniert, so wie er sonst funktioniert. Und da merke ich schon, und das ist jetzt, wie gesagt, der dritte Bruch in 2 Jahren schon, da merke ich schon, wie schwierig es ist, gerade auf Hilfe von anderen angewiesen zu sein und von Entscheidungen vor allen Dingen von anderen angewiesen zu sein, inwieweit ich komfortabel durch meine Lebensrealität quasi auch gehen kann. Somit fällt mir das gerade sehr auf. Und ich weiß nicht, also ich glaube, ich bin genug ausgestattet mit Intersektionen. Es reicht mir langsam. Früher hat mir das natürlich sehr viel ausgemacht, als ich jünger war, weißt du. Aber weißt du, was ich jetzt mache? Ich reclaim es. Also alles das, was sozusagen marginalisiert an meiner Person oder an meinem Körper dargestellt wird von außen, ist meine X-Power. You know? So. Das ist so die Ressource, aus der ich schöpfen kann. Und vor allen Dingen, ich glaube, dadurch, dass ich so diese Mehrfachdiskriminierung auch in meinem Leben kenne, glaube ich einfach auch, dass ich in ganz vielen anderen, mit anderen Menschengruppen empathischer umgehen kann. wenn ich reflektiert bin. Es gibt welche, die sind es nicht und sind böse. Ich nicht. Ich möchte nicht böse sein. Ich möchte die Menschen verstehen, die sie, die selber vielleicht Diskriminierungsformen haben, aber vielleicht nicht die gleichen. Und selbst da, glaube ich, gibt es auch schon wieder so einer, wo die Leute dann sagen, ja, aber du bist privilegiert, weil du ein Mann bist, du bist privilegiert, weil du eine Frau bist, privilegiert, dass du weiß bist und so weiter und so weiter. Mhm. Gibt's alles.
Als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, bist ja auch das einzige Mal bei der Präsentation der Studie von der Marlisa-Stiftung, da ist mir eine Sache sofort aufgefallen, dass du eine sehr offene, neugierige, empathische Person bist. Du einfach sofort mit, also deine Augen leuchten, wenn man mit dir redet. Und wie schaffst du es, bei all dem Leid, bei all der Diskriminierung, bei all den Traumata, die du erlebt hast, so empathisch und offen und auch so eine Leichtigkeit auszustrahlen?
Also es gibt so zwei Ebenen oder so zwei Antworten, die ich dir auf diese Frage geben kann. Die eine Antwort ist, auch wenn ich in meiner Familie eine ziemlich große Herausforderung auch hatte und oft sehr fremdbestimmt war in meiner eigenen Ursprungsfamilie, war es dennoch so, dass ich in meiner Familie schon ziemlich starke Liebe bekommen habe als Kind. Also ich bin schon in meiner Familie schon sehr geschützt worden und damals gab es das Wort Empowerment noch gar nicht, aber man hat es irgendwie intuitiv gemacht. Das ist, glaube ich, das eine, dass ich also wirklich als Kind auch, es fehlte mir zwar an ganz vielen materiellen Dingen, die man vielleicht so als kleines Kind als selbstverständlich in Deutschland sieht, das fehlte mir, also ein anständiges Dach über dem Kopf zum Beispiel. Dennoch war es so, dass ich würde behaupten, dass in den größten Dramen wir aber auch irgendwie das größte Gelächter auch irgendwie gefeiert haben. Es gibt so eine ganz süße Situation, da waren wir irgendwie im Zelt, weil unsere Häuser abgerissen worden sind in Darmstadt damals von den Behörden. Und wir saßen dann im Zelt, notgedrungen hatten, es regnete und es hörte nicht auf und es donnerte und wir haben so Angst gehabt, dass der Blitz da eintrifft und wir alle tot sind. Und in dem Moment hat mein Cousin Marian vor Angst einen Pups rausgelassen und wir haben es natürlich alle mitbekommen, da war das Geschrei einfach im Riesig. Also worauf ich hinaus will, ich glaube, Humor ist einer so meiner Kraftquellen, die mir helfen, das Ganze irgendwie zu verarbeiten. Und ich glaube aber auch Wissen. Also Wissen im Sinne von, dass ich mich in die Umstände und in die Ursachen sowohl der deutschen als auch der Sinti- und Roma-Community, was die Historie betrifft, hineingegeben habe und dort geforscht habe wie so eine kleine Wühlmaus und mich auf den Weg meiner Identität begeben habe. Und das andere ist, glaube ich, Raul, ich habe eine mega gute Psychotherapeutin.
Auf jeden Fall, das kann eine Menge ausmachen. Trotzdem sind ja die Erfahrungen, die du machst, wahrscheinlich auch oder gemacht hast in der Vergangenheit vor allem, nie wirklich abgeschlossen, die negativen Diskriminierungen. Und vielleicht verfolgen sie einen auch in der Nacht oder in dunklen Momenten, zumindest mich. Wie stark erlebst du heute Diskriminierung, weil du Roma bist oder weil du homosexuell bist? Oder ändert sich das? Wird's besser?
Also sagen wir mal so, heute habe ich das Wissen und vor allem die Sprache, mich in einem Raum, wo ich Gewalt erlebe, diskriminierende Gewalt, mich darauf verlassen kann, so sagen kann, ey, mein Verstand und mein Wissen ist so strong, dass ihr mich nicht brechen könnt. Aber manchmal kannst du dich einfach auch nicht retten von solchen Situationen. Da auch wirklich ein Beispiel jetzt vor kurzem, ich war, wie gesagt, wegen dem Unfall, also die RettungssanitäterInnen, die waren innerhalb von 4 Minuten da. Und die Notärztin und die Menschen, die dort mich dort gefunden haben und die SanitäterInnen, die waren Zucker. Das waren Engel. Diese Menschen waren so, Gott, in dem Moment hatte ich irgendwie, du bist ja dann irgendwie total unter Schock und irgendwie gehen dir 1000 Gedanken durch den Kopf. In dem Moment habe ich mir gedacht, oh Gott, wenn das einer sehen würde, wie süß die sind, das wird mir keiner glauben. Und die haben mich dann wirklich ganz behutsam, erst haben sie mir Schmerzmittel gespritzt, damit ich keine Schmerzen habe, weil ich so stark geschrien habe. Dann haben sie mich in eine Klinik gebracht. Ich sage jetzt nicht, welche Klinik es hier in Köln war. Und da war ich in dieser Notaufnahme und da habe ich komplett das andere erlebt. Mein Name ist Jovanovic, dieser Name ist hier in Köln stigmatisiert mit viel Kriminalität und mit viel Auseinandersetzung mit den Behörden, weil viele Roma den Namen Jovanovic tragen. Man muss dazu aber auch sagen, der Name Jovanovic ist so wie Müller, Meier, Schmitz, Schmidt. Ja, den hat irgendwie jeder Zweite aus dem Balkan beziehungsweise aus dem serbischen Teil. Und daher kommt ja meine Family. Und die haben natürlich Erfahrungen mit den Menschen gemacht. Also ich kann ja nicht sagen, dass alle Roma so sind, aber es ist doch Fakt, dass wenn die nur irgendwie diese eine Richtung sehen, dass die dann irgendwie empfindlicher für Vorurteile sind. Die haben meinen Namen gelesen, haben mich gesehen. Mein Sohn war vor Ort schon und dessen Partnerin, Lebensgefährtin, die auch so, ich würde jetzt mal behaupten, wenn du sie sehen würdest, würdest du sagen, ja, das ist eine Roma-Frau und das ist für sie auch völlig in Ordnung, weil sie steht zu ihrer Identität. Und das alles hat dazu beigetragen, dass die A, die falsche Diagnose getragen haben, B, mich scheiße behandelt haben und C, ich dann auch alleine mit eigener Verantwortung das Krankenhaus verlassen habe. Ich erzähle deswegen die Geschichte, weil ich erstmal die Geschichte erzählen will, aber was ich damit erklären will, ist, dass die Vorurteile, die Diskriminierung gerade im Gesundheitswesen eine ganz, ganz, ganz große Rolle spielen, wenn es um Rassismus gegenüber Sinti und Roma beziehungsweise auch gegenüber BPOC betrifft. Also da haben wir ähnliche Erfahrungswerte und da habe ich das selbst gespürt. Und das Schlimme war, ich konnte mich nicht wehren, weil ich abhängig war von denen, weil sie mich medizinisch versorgt haben. Am nächsten Tag bin ich zum Orthopäden gefahren, ein Freund von mir, der hat sofort ein MRT gemacht, CT und so, und da hat sie mir gesagt, Jenny, dein Ellbogen ist gebrochen. Und ich so, wie, mein Ellbogen ist gebrochen? Die haben gesagt, ich habe nur Prellungen. Und dann haben sie ihm die CD, die ich mitgenommen habe, und haben gesagt, die haben das Bild völlig falsch aufgenommen. Das Bild ist total überlappt, überlichtet, und wie kann man in der heutigen Zeit überhaupt noch ein Röntgenbild überlichten? Und das hat einfach dazu beigetragen, dass ich quasi die falsche Diagnose gestellt bekommen habe. Ach, das Scheiße. Ist so eins, weißt du, und das kann einfach im schlimmsten Fall für Menschen auch tödlich sein. Und da glaube ich einfach, müssen wir genauer hinschauen. Das sind so Dinge, die mir passieren.
Aber ich meine, da will man die doch einfach nur in Grund und Boden verklagen, oder?
Ach du, ja, natürlich, aber ich habe keine Zeit. Ich mach dann Dinge in anderen Räumen, wo ich glaube, dass es nachhaltiger ist. Und spreche darüber. Aber dieses Ohnmachtgefühl, das ist so das, was so schrecklich ist. Oder mittlerweile ist es aber schon so, weißt du, dass ich schon, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich zu viel Alltagsrassismus-Erfahrung mache. Ich mache die nur einfach eher in anderen Räumen. Also nicht eher im Alltag, sondern in anderen Bereichen eher.
In unserem Buch, Wie kann ich was bewegen, das ich mit Benjamin Schwarz geschrieben habe, befassen wir uns auch mit der Frage, wie wichtig für Aktivismus die eigene Betroffenheit ist. Mhm. Also bin ich ein besserer Aktivist für die Rechte von behinderten Menschen, weil ich selbst eine Behinderung habe? Sind schwarze Menschen als Betroffene glaubwürdiger im Kampf gegen Rassismus? Bist du als Homosexueller ein besserer Aktivist für LGBTQI+-Rechte? Oder wäre es vielleicht so noch stärker, mit Menschen, die nicht betroffen sind, sich für andere stark machen?
Ich habe einmal zu der Frage, ähnliche Frage, die du auch gestellt hast, da ging es darum, dürfen weiße Menschen über Rassismus diskutieren? Da habe ich gesagt, unbedingt. Mhm. Unbedingt. Wir müssen alle darüber diskutieren, weil dieses Thema uns ja alle angeht, auch die vermeintliche heteronormative Gesellschaft geht Rassismus, Ableism und alles andere an Ism an ja auch an, entweder als SenderInnen oder auch als jemand, die beteiligt sind an gerade dieses Vergehen, weil vielleicht die Tochter oder der Sohn schwul ist oder eine Behinderung hat oder vielleicht auch irgendwie eine Mutter hat, die eine Romney ist. Also das heißt, es geht uns schon allen an, vor allen Dingen, weil wir ja auch den Anspruch haben, in einer demokratischen und sozialen Gesellschaft zu leben. Deshalb glaube ich, ist das Wohlbefinden des Gegenüber wichtig. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir alle über diese Thematiken sprechen. Ich finde es nur schwierig, wenn man wie als Platzhirsche irgendwie Themen an sich heranreißt und sie dann nutzt, um damit quasi für sich alleine davon zu profitieren, entweder in der Öffentlichkeit oder auch finanziell oder überhaupt, glaube ich, ist es wichtig, dass wir darauf achten, dass gerade Menschen, die davon betroffen sind und ihre Arbeit auch gut machen, also AktivistInnen, die selber in der Lebensrealität sprechen, in denen sie in ihrer Expertise berichten, wenn man denen die Plätze wegnimmt oder wenn man sie dann tatsächlich nur irgendwie vordergründig nutzt und sie als Feigenblatt dahinstellt, dann ist es ebenfalls Reproduktion von Ismen. Und da muss man aufpassen, weil da beißt sich die Katze in den Schwanz, glaube ich. Da kommen wir nicht weiter. Ich glaube, wenn wir auf Dauer einfach wirklich strukturelle Veränderungen haben wollen, Raul, dann brauchen wir einfach den Strukturwandel in sehr vielen Bereichen.
Aber gibt es auf der anderen Seite nicht auch so eine Art Expertenstatus, der dann auch übers Ziel hinausschießt? Also wenn ich so betroffen bin, dass ich hinter jeder vermeintlichen Geschichte eine Diskriminierung sehe, die vielleicht gar nicht, wirklich gar nicht so gemeint war, was es ja wahrscheinlich auch gibt. Also Berliner BusfahrerInnen sind nicht immer alle die freundlichsten. Und das muss jetzt nicht zwangsläufig was mit meiner Behinderung zu tun haben, sondern sind einfach zu allen Menschen oft unfreundlich. Ob man dann vielleicht auch manchmal übers Ziel hinausschießen kann.
Ja, schwierig. Also es geht ja auch. Also ich versuche in meinem Leben nicht die Deutungshoheit über die Gefühle von anderen Menschen zu übernehmen, weil sie mir nicht passen. Da achte ich schon drauf und ich höre dann auch genau hin, was die Person meint. Weil ich glaube, wir sind alle insgesamt gesellschaftlich gerade ganz am Anfang dieser Sensibilisierungsdebatte oder Sichtbarkeitsdebatte, ich würde es mal so nennen, wo Menschen einfach auf einmal zu Wort kommen, die vor 10 oder 15 Jahren gar nicht gehört worden sind. Also ich kenne keinen Rom, der den Zentralratsvorsitzenden, der jetzt so in der aktivistischen öffentlichen Bubble, zumindest die ich bewege oder in der ich mich bewege, da so man hinhört und den kennt und darauf achtet, was seine Perspektive ist. Ich finde, das ist schon wichtig, dass wir da hinhören. Ich glaube aber, dass man am Ende des Tages den Menschen nicht ihre Befindlichkeiten absprechen darf. Ich glaube, dass es immer Menschen gibt, die immer irgendetwas nutzen, um ihre Egozentrik oder sonst irgendetwas zu pushen oder sich absichtlich irgendwie sichtbar zu machen, weil ihnen vielleicht es an anderen Punkten fehlen. Es gibt ja diese Phänomene, das kennen wir ja. Ne? Menschen, die sich irgendwie was sagen, ich bin schwarz, obwohl sie irgendwie weiß sind oder keine Ahnung. Das ist schon ein bisschen creepy. Aber solange es so nicht geht, glaube ich, müssen wir einfach hinhören und den Menschen die Möglichkeit haben, erstmal das anzuerkennen. Wir können ja sagen, okay, ich persönlich kann es vielleicht nicht nachvollziehen, ich kann es nicht verstehen. Aber wenn ich mit dir in einem Raum bin, dann respektiere ich das und achte darauf, dass du dich sicher mit mir fühlst in meiner Umgebung. Das ist doch vielleicht ein Angebot.
Du hast gerade gesagt, dass wir am Anfang von solchen Vielfalts- und Identitätsdebatten in Deutschland stehen. Gibt es Länder, von denen wir was lernen können?
Oh, Raul.
Also ich dachte jetzt irgendwie zufällig an Neuseeland, Kanada oder vielleicht auch USA.
Ich weiß nicht so. Ich habe nicht so mit Neuseeland und Kanada, das ist für mich alles irgendwie Hobbit und viel Ahorn. ich habe da nicht so viel Wissen im Sinne von, wie da die politischen Strukturen sind und wie da das funktioniert. Also im Allgemeinen, ich glaube, dass wir in Deutschland schon einen ganz guten Base haben. Also verstehst du? Ich meine, wenn man das so beobachtet, ist Solidarität ja etwas, was dieses Land ja schon seit Ewigkeiten kennt und so. Also das ist ja schon mal das Erste. Ja, wir haben eine schlimme Geschichte und so. Und auch heute ist es nicht gut. Es zeigt ja, dass Geschichte sich auch zum Teil auch wiederholen kann. Aber ich glaube, wenn wir bestimmte Bereiche, und das ist das, was ich vorhin auch gemeint habe, das hatte ich mir auch aufgeschrieben, weil ich das so wichtig fand, weil es geht darum, wenn wir hier es schaffen, so bei uns, ja, anzusetzen, in unserem Kochtopf zu gucken und nicht woanders, uns um unsere eigenen Belange zu kümmern und gerade um diese krass rassifizierten Strukturen einfach auch umzuwandeln, dann brauchen wir einfach auch eine Form von Partizipation von allen marginalisierten Gruppen dieses Landes, ohne jetzt alle aufzählen zu müssen. Du weißt, wenn ich meine Zuhörer, die sind es auch, ich sage es aber trotzdem, also Roma, Sinti, Judinnen, Menschen mit Behinderungen, Cis-Personen, Trans-Personen, LGBTIQ+, alle Geschwister, die halt eben in einer heteronormativen weißen Mehrheitsgesellschaft quasi in der Machtdimension unten sozusagen gesetzt worden sind. Diese Menschen, die brauchen wir in Medien, wir brauchen die in der Wirtschaft, wir brauchen sie untereinander, wir brauchen uns untereinander, was so unsere loyale Zugehörigkeit betrifft. Im Sinne von, dass wir durch diese Struktur selber leiden, das ist schon mal die erste Bridge, die wir haben. Das brauchen wir also immer wieder, die Ansprache darauf, Repräsentationen in den administrativen und in den Institutionen Und wir müssen vor allen Dingen an den Schlüsselpositionen und in den Mittlerinnenpositionen, wo wir gerade zum Beispiel in mittelständigen Unternehmen sind, wo halt einfach auch wirklich da eine große Heteronormative einfach auch herrscht, dass wir das quasi durchbrechen. Und wenn wir das schaffen, dann können wir ganz viel erreichen, glaube ich.
Und jetzt mal wichtige Werbung in eigener Sache. Das Buch »Wie kann ich was bewegen? Die Kraft des konstruktiven Aktivismus« im Verlag Edition Körber. Mein Co-Autor Benjamin Schwarz und ich haben für dieses Buch mit 16 der bekanntesten Aktivistinnen und Aktivisten Deutschlands gesprochen. Wir zeigen euch über ihre Erlebnisse und Erfahrungen, wie ihr selbst etwas bewegen könnt. Jetzt überall, wo es Bücher gibt. Einen Link findet ihr in den Shownotes. Im Bereich der Behindertenbewegung bin ich inzwischen zu der Erkenntnis gekommen, dass dieses ganze Gelaber von Barrieren in den Köpfen senken, Vorurteile der Menschen abbauen und so, das eigentlich eine unglaubliche Stellvertreterdebatte ist, weil sie für mich viel zu sehr auf so einer Art Freiwilligkeit basiert. Also dass irgendwie wir die Leute, die sich für das Thema interessieren, die können dann gerne was nachlesen und so. Aber darum geht's ja nicht. Ich will ja nicht, dass jemand sich zufällig erbarmt, sich mit dem Thema Behinderung auseinanderzusetzen, sondern ich möchte, dass er oder sie mich immer respektiert. Ja. Und das muss nicht zwangsläufig freiwillig sein oder aus Interesse basieren. Und ist es nicht viel wichtiger, anstatt immer zu sagen, ja, wir müssen irgendwie die Menschen mitnehmen und abholen und dieses ganze Geseier, ist es nicht viel wichtiger zu sagen, wir müssen dafür sorgen, dass es wirklich eine Gerechtigkeit gibt. Also dass wenn Menschen sich entscheiden, Arschlöcher zu sein, wenn Menschen sich dazu entscheiden, böse Menschen zu sein, dann haben sie auch die Konsequenzen zu tragen. Und das, ich habe keine Lust mehr, immer wieder neu zu erklären, warum ich als behinderter Mensch genauso ein Recht auf Regelschule habe oder genauso ein Recht auf Wohnraum habe, wie nicht behinderte Menschen auch.
Ja, Raul. Du bist, also ich finde, mit dem Gedanken bist du sehr progressiv und ich finde den Gedanken gut. Vielleicht denke ich selber auch für mich auch mal darüber nach, was du da gerade gesagt hast. Ich habe aber so ein bisschen teilweise, also ich habe nie meine Hoffnung und meine Vision von einem besseren Ort irgendwie aufgegeben, aber ich laufe schon so ein bisschen desillusioniert durch die Welt, ne? Weil du hast es gerade halt eben deinen Kommentar gerade gesagt, solange das weiße Patriarch, was die Norm für sich gesetzt hat, um davon zu profitieren, die Institutionen, die mittleren Positionen in einer Gesellschaft und in allen Kunst- und kulturellen Räumen das Ansehen genießen, weil wir es auch gelernt haben. Wir haben gelernt, den weißen alten Cis-Mann zuzuhören. Wir haben das gelernt. Solange diese Menschen da sind, werden Menschen wie du und ich immer in der Position sein, uns erklären zu müssen. Das ist, also ich rede jetzt mal von mir. Du willst es ja nicht mehr, aber von mir, ich muss es, weil bei mir einfach so viel Erklärungsbedarf ist. Ja. Und ich selber als Aktivist habe den Anspruch, informell zu sein. Ich selber als Aktivist habe den Anspruch, zum Teil auch Lösungsvorschläge aus meiner Perspektive, aus meiner Expertise auch den Menschen mitzugeben. Und ich habe auch den Anspruch an mich selber gehabt, ein gewisses Selbstmitgefühl mit mir selbst zu haben, dass ich vielleicht Dinge früher gesagt habe, die ich heute nie wieder sagen würde, Raul. Nie wieder. Oder nie wieder denken würde oder auch nie wieder so handeln würde. Dieses Selbstmitgefühl habe ich mir gegenüber. Und im Zweiten muss ich dann, wenn ich dann draußen in der Öffentlichkeit bin und dann genau auch ähnliche Fragen beantworten muss, so wie du, ist mir klar, dass es einen ganz großen Raum noch gibt von Menschen in unserer Gesellschaft, die keine Ahnung über Sinti und Roma haben. Keine Ahnung. Sondern nur voll von irgendwelchen stereotypisierten Bildern sind. Und klar, ich kann mich jetzt hinstellen und sagen, ich reg mich auf, weil ich immer wieder die gleichen Fragen gestellt bekomme, weil ich immer wieder nur zu diesem gleichen Thema eingeladen werde oder weil ich immer wieder auch die gleichen Antworten geben muss. Ich muss dann auch schon wirklich jonglieren, wie ich die Antworten stelle, weil ich mich nicht mehr hören kann in irgendwelchen
Interviews. Ja, absolut. Ich fühle das so krass, ja.
Das ist halt so das Ding, ne? Und ich glaube, ich für mich muss mir immer wieder eine Auszeit nehmen, um da nicht irgendwie irre zu werden. So. Und ich finde, dass Self-Empowerment, Group-Empowerment, Self-Careness brauchst du, um am Ende diese Arbeit tatsächlich auch zu hinzubekommen, damit du Das ist auch so eine Awareness-Geschichte. So, das ist aber auch so, auch gleichzeitig auch so ein Widerstand. Also meine Self-Kernis ist, sagt man Self-Kernis? Also ja, glaube ich. Die brauche ich, um quasi einen gewissen Widerstand gegen das Ganze nochmal irgendwie erhalten zu können. Und kollektive Kernis brauchen wir auch. Also zusammen, wir brauchen Räume, wo wir auch heilen können. Hört sich sehr spirituell an, ist aber wirklich so. Wenn man das irgendwie hinbekommt, dann kann man auch diese bescheuerten heteronormativen Fragen auch beantworten. Aber dass diese Fragen gestellt werden, Raul, zeigt doch einfach, dass wir immer noch in bestimmten Bereichen doch wirklich nur ganz kleine Schritte nach vorne bewegt haben.
Welche Diskriminierungen tun denn aus deiner Sicht mehr weh? Die alltäglichen, vermeintlichen, kleineren im Alltag? Die Blicke, Kommentare, immer wieder die gleichen Fragen? Oder auch die Sprache, das Z-Wort zum Beispiel? Oder sind es strukturelle Diskriminierung durch Behörden, das System, Krankenhäuser und so weiter?
Also so, ich kann sagen, alles tut weh. Schmerz ist Schmerz. Der eine ist vielleicht irgendwie ein bisschen mikromäßiger unterwegs, der andere ist ein bisschen makromäßiger unterwegs. Also es gibt ja diese Mikro- und Makroaggressionen, die stattfinden. Manchmal ist es nur ein Blick, Raul, der wehtun kann. Manchmal ist es aber auch eine falsch formulierte oder absichtliche schmerzhafte, böse Frage, die auch Journalisten in mir auch gestellt haben, wo ich dann auch echt wirklich so kurz vor Wut, vor Heulen war. Aber ich habe die Interviews nie verlassen, das habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Krass, habe ich Sitzfleisch, krass. Aber Raul, es tut alles weh. Ich kann nicht sagen, es tut alles weh. Klar, institutioneller Rassismus hat einfach auch was damit zu tun, dass damit auch Leben ausgelöscht worden sind. Gerade in meinem Fall, also in meiner Familie, in meiner Community, hat institutioneller Rassismus und Diskriminierung dazu beigetragen, dass über 500.000 Sinti und Roma ums Leben gekommen sind. Und ich glaube, wir müssen uns der Dimension einfach von Rassismus, gerade in den Institutionen, da wirklich nochmal genauer hinschauen. Und Strukturen und Institutionen und Gesellschaft, das sind ja alles Menschen, das dürfen wir ja nicht vergessen. Wir dürfen das nicht so verdingsen und immer sagen, also eine Struktur ist eine Struktur, ja, okay, aber da stehen ja Menschen dahinter, die diese Struktur ja halten. Also es geht um die Menschen, die müssen irgendwie erreicht werden.
Was sind denn deine Werkzeuge und Maßnahmen in deiner Art von Aktivismus, die du nutzt und einsetzt?
Wissen, das ist schon mal das Erste, das brauchst du in der Arbeit, sonst bist du gefickt. Ganz vergessen. Humor, immer wieder Humor mit reinbringen. Das ist Balanceakt auf der Rasierklinge, sagt man das so? Mhm. Weil auf der einen Seite hast du ein sehr schmerzhaftes, traumatisiertes Thema und auf der anderen Seite versuchst du es irgendwie mit dem Kessenspruch wieder aufzufangen. Ist mir Gott sei Dank bis jetzt ganz gut gelungen, weil ich es immer aus der Ich-Perspektive benenne, so, ne? Ich versuche es nie irgendwie so in pluraler Form irgendwie von mir zu geben, wenn ich spreche. Ja. Ich glaube aber
auch. Du hast ja auch Vereine gegründet.
Safe Space. Genau. Ich wollte gerade sagen, also die Selbstorganisation oder dieses Selbst auch machen. Also nicht darauf warten, dass mir irgendwelche Ressourcen zugeschöpft werden, sondern Geld in die Hand nehmen und eigene Projekte und eigene Räume kreieren, was ich ja viel gemacht habe in den letzten Jahren, nach wie vor auch mache. Kunst und Kultur da, gerade in dem Bereich, ist mir halt super wichtig. Demonstrationen organisieren. Ich mache das immer noch. Also ich gehe auf die Straße, obwohl ich zur alten Garde gehöre. Wobei ich da auch, ich habe einmal einen ganz tollen Podcast, der hieß da, Gerhard Schick hieß der, glaube ich. Ganz, ganz netter Mensch, mit dem du da geredet hast. Ich glaube, Finanzwesen oder irgendwas macht der.
Ja, genau. Aber auch irgendwie Gründer der Finanzwende, ja.
Genau, und da hast du ihm, glaube ich, irgendwann mal so die Frage gestellt, dass Aktivismus irgendwas nur junge Leute machen. So ungefähr war die Frage, glaube ich. Ich sag mal, das ist in bestimmten Bereichen ist das erstmal so sehbar, aber ich bin ja auch das Vermächtnis von meinen Geschwistern aus der Vergangenheit, weißt du, wenn die nicht für uns geblutet hätten auf den Straßen, auf gut Deutsch gesagt, dann wäre ich heute nicht so frech und könnte meinen Mund aufmachen.
Ja.
Und deshalb glaube ich, wir müssen auch gerade da, was die Erinnerungskultur betrifft, gerade von AktivistInnen aus allen Bereichen, da müssen wir da vielleicht nochmal hin. By the way, Raul, eine Frage. Ich zum Beispiel kenne jetzt, also wenn du mich jetzt fragst, Gianni, fällt dir irgendein Name ein zu queeren AktivistInnen, wo du sagst, die haben was für dich eine Bedeutung, die kennst du? Sag ich, ja klar, Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera, Harvey Milk etc. pp. Von Roma und Sinti kann ich ja auch sagen, von Juden und Jüdinnen. Aber ich kenne zum Beispiel jetzt kaum, also abgesehen jetzt von dich, jemand in der, von der Vergangenheit, also vor 20, 30, 40 Jahren, der eigentlich sichtbar war, was das Thema Behinderung betrifft. Kennst du da jemanden?
Also ja, es gibt die Krüppelbewegung aus den 70ern, 80ern in Deutschland, okay. Wo viele Aktivistinnen gemeinsam für ihre Rechte in Deutschland gekämpft haben, die damals unter anderem mit dafür gesorgt haben, dass die Aktion Sorgenkind nicht mehr Aktion Sorgenkind heißt, sondern Aktion Mensch.
Aktion Mensch, genau.
Gesagt haben, dass die Busse Rampen bekommen, wo es davor immer hieß, es gibt keine Busse mit Rampen. Und dann haben die einfach welche erfunden. Plötzlich gibt es Busse mit Rampen. Also da gibt es eine Menge, aber gerade im angelsächsischen Raum, also in den USA, gibt es zum Beispiel Judy Human. Da gibt es einen ganz tollen Film auf Netflix. Crip Camp heißt der. Und da erfährt man über die Arbeit unter anderem von Judy Human, die sich sehr stark für die Rechte behinderter Menschen in den USA eingesetzt hat und unter anderem das America's with Disability Act mitentwickelt hat, das in den 90ern verabschiedet wurde, wo behinderte Menschen ein Klagerecht bekommen, einfach gegen Diskriminierung und Barrierefreiheit, für Barrierefreiheit.
Ja.
Und das hat auf jeden Fall sehr viel verändert dort.
Ja. Ja gut, vielen Dank, dass du mir das sagst, weil ich finde das immer ganz spannend, auch mal zu erfahren, wer denn mal so die alte Garde war von den diejenigen, die als erstes quasi hier auf den Putz gehauen haben.
Cool. Also in Deutschland gibt es Horst Frehe zum Beispiel, Anwalt oder Jurist besser gesagt, und der arbeitet lange bei den Grünen, ist jetzt wohnt in Bremen und ist auf jeden Fall ein wandelndes Lexikon, auch was die Rechtslage behinderter Menschen angeht und was man sich nicht dulden lassen sollte. Ja, das ist alles sehr spannend, großartige KämpferInnen. Sigrid Anade vom Interessensverband Selbstbestimmt Leben. Aber ja, die sind alle natürlich nicht so bekannt in der Szene wie vielleicht.
Das stimmt.
Wie gewinnst du denn Menschen, mit dir gemeinsam für eine bessere Gesellschaft zu kämpfen?
Also so in meinem privaten Rahmen lade ich sie immer zu Spaghetti Bolognese ein.
Ah, ich komme vorbei.
Ich schwöre, komm vorbei. Wir müssen gucken, ich habe leider, das ist auch wieder so ein Problem, ne? Also ganz ehrlich, ich bin mit Edwin Grewe befreundet. Mhm. Ich wohne aber in einer Wohnung, die nicht barrierefrei ist.
Mhm. Verstehst du? Dann kommst du zu uns.
Ja, und das ist genau das Ding und was ich so den Anspruch habe, jetzt auch so bei Veranstaltungen, die ich jetzt auch plane, bis irgendwie habe ich es immer irgendwie hingekriegt, dass es irgendwie barrierefrei war, obwohl ich es gar nicht so front-off hatte, weißt du? Mhm. Irgendwie habe ich gesagt, ja, es ist auf jeden Fall wichtig, dass Menschen mit Rollstühlen und die irgendwie schlecht laufen können, auf jeden Fall mit einer Veranstaltung da sind. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, das ist mir mega wichtig. Seit 3 Jahren, seitdem ich Veranstaltungen mache, sind alle meine Veranstaltungen barrierefrei. Und warum? Weil ich in meinem Freundeskreis mittlerweile Menschen habe, die selber eine Behinderung haben und ich sehen kann und verstehen kann und es erleben kann, welche Herausforderungen sie teilweise haben. Und deshalb ist mir das Bedürfnis einfach, das dann wirklich so inklusiv wie möglich zu machen. Was war nochmal die Frage?
Wie du Menschen dafür gewinnst, mit dir zu kämpfen.
Ach so, ja. Spaghetti Bolognese war es, genau. Also in meinem privaten Rahmen Spaghetti Bolognese, genau. Und das andere ist, ich bin freundlich. Ich bin freundlicher, liebenswerter, netter Mensch und ich gebe Menschen erstmal so einen freundschaftlichen Vertrauensvorschuss erstmal. Im Sinne von, hey, hör mir zu, ich höre dir zu und vielleicht kann ich sogar von deiner Perspektive etwas lernen. Also das ist erstmal ganz wichtig, dass das irgendwie so auf Augenhöhe zumindest spürbar für die gegenüberliegende Person oder für die Person ist. Und das andere ist, ich glaube, dass ich meine Geschichte, die ich erlebt habe durch Rassismus in Deutschland, in einer Art und Weise erzähle, die Menschen berührt, aber nicht ihnen das Gefühl gibt, ein schlechtes Gewissen zu haben. Also ich stelle die Menschen nicht als TäterInnen dar, obwohl natürlich im historischen Kontext man das sicherlich machen könnte, aber ich finde, es ist nicht, Avantgarde, ein schlechtes Gewissen auf andere oder auf die nächste Generation zu übertragen, weil ich das selber von meiner Familie und von meiner Kultur her kenne, wie es ist, wenn man böse Blicke quasi von Generation zu Generation auf Menschen schiebt, dann wird daraus nie was Gutes werden. Also es verschließt vor allen Dingen auch den gemeinsamen Versuch des Diskurses. Das ist halt ganz wichtig. Wir müssen halt versuchen, gerade intersektionale Thematiken mehr in die Mitte der Gesellschaft, in den Diskurs zu bringen. Das ist auch eine Form von Aktivismus, finde ich. Also, dass wir wirklich da platzieren, wo die Menschen es auch in einfacher Sprache verstehen und wo sie sich nicht angegriffen fühlen, sondern sich. Und das klingt jetzt auch blöd und ich weiß, dass es dir vielleicht auch nicht gefallen wird, Raul, aber das ist bei mir auch eine Überlebensstrategie, sie da abzuholen, wo sie vielleicht auch stehen. Es ist vielleicht schwieriger, keine Ahnung, jemanden zu erklären, der wirklich sich rein in seiner weißen Bubble bewegt, was Rassismus ist, als vielleicht jemanden, der selber weiß ist, aber in Köln-Kurweiler groß geworden ist. Ja. Der wird es wahrscheinlich verstehen. Und ich glaube, wir müssen uns, wir als AktivistInnen müssen lernen, dass wir in bestimmten Kammern, wo wir sind, also in bestimmten Räumen, wo wir sind, dass wir eine gemeinsame Echokammer mehr oder weniger kreieren, total, um uns in unserem Kommunikationsstil auf die Menschen einzulassen. Das ist die größte Kunst im Aktivismus. Und es gibt dann welche, die haben dann nur eine Schiene, die sie fahren, die dann auch, glaube ich, aber auch nur viele irgendwie ertragen können und dann irgendwann mal abschalten. Ich glaube, das ist es. Ich erzähle meine Geschichte unaufgeregt. Ich erzähle meine Geschichte, glaube ich, sehr emotional. Und ich glaube, dass die Menschen mir wertschätzen, dass ich authentisch bin. Und wenn man diese Attribute, die man dann auch besitzt, mitnimmt und, wie gesagt, auch Wissen hat, dann glaube ich, kann man ganz viel verändern bei den Menschen. Und ich kann aber auch nicht viel, nicht verändern. Verändern kann ich Menschen nicht, aber ich kann ihnen zumindest Impulse geben. Und den Veränderungsprozess müssen sie dann selbst vorantreiben.
Du hast vorhin den Humor als Strategie gewählt, der sicherlich für viele Menschen, die in dem Thema noch nicht unterwegs sind, ein guter Einstieg ist, um sich vielleicht mit dem Thema auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite wird in der Behindertenbewegung sehr oft diskutiert, ob dieser Humor auf eigene Kosten, also oft macht man ja dann so Witze auf eigene Kosten, ne? Dass man sagt, kannst du mir mal die Tür aufhalten, meine Arme sind zu kurz, hahaha. Und dass das ja auch so eine Art internalisierte, also in dem Fall Ableismus ist, dass man, um es anderen Menschen leicht zu machen, den Elefant im Raum so thematisiert, dass man selber das Opfer des Witzes ist. Und dass das ja aber auch eine immer wieder neue Verletzung, Selbstverletzung ist. Kannst du Leute verstehen, die sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf?
Ja, ich kann natürlich Leute verstehen, die darauf keinen Bock haben. Das ist das eine. Aber wir hatten mal eine ähnliche Debatte. Da ging es darum, ich habe früher, und das sage ich ja auch, ist auch, ne, ich muss auch mit mir Selbstmitgefühl haben, weil sonst würde ich mich auch irgendwie ohrfeigen müssen. Ich mache immer noch Comedy, aber als ich Stand-up gemacht habe, habe ich ein Programm gehabt, wo ich das Z-Wort reproduziert habe. Und ich da aber auch schon aktivistisch unterwegs war. Und das war so eine kognitive Dissonanz, so, ne? Im Sinne von, auf der einen Seite stehst du auf aktivistischen Bühnen und sagst den Leuten, ihr dürft nicht das Z-Wort benutzen. Und auf der anderen Seite stehst du auf einer Stand-Up-Bühne und reproduzierst dieses Wort.
Genau.
Und ich habe mir oft Gedanken darüber gemacht und habe irgendwie verstanden, Dani, das kannst du nicht machen, das fickt dein Gehirn. Das geht nicht. Du wirst total unglaubwürdig. Das ist Doppelmoral. Das ist dann wirklich auch wirklich zu sagen, ja, ich darf alles und ihr dürft nicht, weil ich irgendwie mehrfach marginalisiert bin und das jetzt irgendwie nutze als Waffe gegen euch. Also ja, so alles auch, irgendwie.
Ab Humor alles darf, ist auch die Frage.
Ja, kann ich dir gleich auch was dazu sagen, aber ich habe lange darüber nachgedacht, so. Ich glaube, manchmal macht man solche Sachen oder spricht auch vielleicht das Z-Wort oder schwarze Menschen benutzen manchmal auch das N-Wort für sich. Ich glaube, das hat auch ein bisschen auch was mit Reclaiming zu tun. So, ich hol's mir, ne? Und entziehe diesem Wort die Gewalt und diese Dynamik, die eigentlich so verletzend sein kann, und habe eine Form von Selbstermächtigung.
So, ich ermächtige mich dieses Wortes selber. Und bevor es irgendwie einem Weißer sagt oder ein nicht behinderter Mensch sagt, sage ich es vielleicht selbst so. Verstehst du? Ja, weil dann klar. Ist die Macht bei mir. Das kann vielleicht so ein Verhalten rechtfertigen. Aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich auch eine Form von Ableism, was du gerade erzählt hast. Das ist schwierig. Ich glaube, die Menschen, die das machen, müssen sich damit auseinandersetzen.
Darf dein Humor alles?
Nein, definitiv nein. Nein mit drei Ausrufezeichen. Naja, also es kommt ein bisschen drauf an. Es ist was anderes, glaube ich, wenn du als Mensch mit Behinderung auf einer Bühne sitzt und Witze machst über dich und vielleicht auch über andere Behinderte, als wenn ich das jetzt zum Beispiel machen würde. Das spielt erstmal eine Rolle, weil ich mein Privilege kenne. So, I know my privilege. My body ist anders, andere Herausforderungen ausgesetzt als deiner. Und deshalb glaube ich, ist der Schlag nach unten nicht das Motiv von Humor oder Satire, sondern es geht im Endeffekt darum, dass man gesellschaftliche Herausforderungen oder Probleme oder Ungerechtigkeiten anwendet, sie erwähnt und sie am Ende aber auch offenbart und damit quasi diejenigen, als Beispiel diejenigen quasi so enttarnt oder die niemals geglaubt hätten, dass es einen schwulen Roma gibt. So zum Beispiel. Ja, die darüber lachen, dass es gibt keinen, dass es, also da offenbarst du sie quasi. Also es muss eine Art Offenbarung sein und der Schlag muss deutlich nach oben gerichtet werden. Denn in einer, sage ich jetzt mal, normativen Cis-Buddy sich über einen Menschen mit Behinderungen lustig zu machen oder über einen Roma oder über einen Sinto, das ist für mich einfach kein Akt von gutem Humor, sondern das ist einfach Rassismusreproduktion. Und das, wie gesagt, das ist ja auch ein strukturelles Problem. Also es ist in allen Ebenen da.
Wenn wir uns unterhalten, stelle ich mir die Frage, ob eigentlich nicht Menschen wie du mit deinem Wissen, mit deinen Talenten, mit all dem, was du mitbringst, mit den Erfahrungen, viel mehr politische Verantwortung bekommen sollten. Also zum einen marginalisierte Gruppen dadurch deutlich stärker repräsentiert wären, ne? Aber zum anderen auch, um Menschen, die eben beides haben, die Perspektive und die Fähigkeiten, daraus Ableitungen zu treffen. Also anders gefragt, warum bist du kein Politiker geworden?
Weil Politiker streben eher so Ämter an und entscheiden so in politischen Prozessen, in Parteien und sind immer die Partei, die Partei, die Partei. Ich bin auch nicht immer gemütlich. Ich bin nicht immer nett, wenn es um meine Überzeugungen geht und wenn es um politische Forderungen geht, bin ich nicht nett, sondern dann bin ich streng, weil ich vielleicht nicht so abgewichst bin im Sinne von, dass ich mir auf gut Deutsch gesagt, Raul, ich lecke niemanden in den Arsch für meinen Erfolg. I don't do it. So, because I know my privilege and ich bin ein hardworking Typ. Ich arbeite mir den Arsch auf für das, was ich alles erreicht habe, so für mich, so, ne? Fremdbestimmung durch andere, durch parteipolitische Auseinandersetzungen, das ist etwas, was mein Körper nicht erträgt. Das ist der Grund, warum ich nicht in die Politik gegangen bin, obwohl viele Menschen mir dazu geraten haben und mich auch offensiv auch gefragt haben, ob ich in bestimmten Parteien drin bin. Ich bin jetzt in der DU bei der U-Bahn, aber nur als passives Mitglied und ich habe da und mal was für die gemacht und beobachte das jetzt einfach mal so, was die hinbekommen und supporte die auch, weil ich das cool finde, dass halt einfach wirklich da auch Intersektion eine ganz entsprechende Rolle spielt. Aktivismus ist für mich, ich bin da freier. Ich bin da freier, ich kann das künstlerisch angehen, ich kann das akademisch angehen, wenn ich möchte. Ich kann viel Räume selber kreieren und bin nicht abhängig von irgendwelchen Zahlungsrhythmen, die irgendwie die Regierung jetzt bereit ist, wieder auszugeben. Und ein halbes Jahr später habe ich aber nichts mehr, aber dann kriege ich das Geld und dann muss ich das dann wieder in einem Tag ausgeben. Und also diesen ganzen Quatsch, dieses Ganze, was da drin ist, macht diese aktivistische Arbeit einfach sehr, sehr schwierig. Aber Aktivismus ist halt wirklich der persönliche Bezug zu meinem Thema. Und das sind immer queere Rechte und Rechte, was sind ihren Roma betrifft. Das ist
nicht. Was macht dir Hoffnung?
Du machst mir Hoffnung, mein Lieber, weil du so klug bist.
Das kann ich dir zurückgeben.
Danke. Also, Raul, ganz ehrlich, mir macht Hoffnungen die Menschen, die mir begegnet sind in den letzten Jahren, die Kontakte, die ich aufgebaut habe, das Netzwerk, was ich mir aufgebaut habe, die kleinen Erfolge, wenn meine Enkeltochter zu ihrem Urgroßvater so ganz selbstbewusst sagt zu ihm, Opa, halt den Mund, du redest gerade rassistische Scheiße. Das gibt mir Hoffnung. Mir gibt es Hoffnung, dass die CDU in der Opposition ist, nicht in der Regierung sitzt. Mir gibt es Hoffnung, dass ich gesund bin und dass alles vielleicht bald wieder eine gewisse Form von, in Anführungszeichen, Normalität wieder in unserem Alltag reinkommt, dass wir nicht mehr so viel durch diese Pandemie leiden müssen, gesamtgesellschaftlich. Ich bin mit Hoffnung erzogen worden. Weißt du, wenn meine Familie und meine Community keine Hoffnung gehabt hätten und wenn das nicht eine Säule ihrer Identität wäre, dann gäbe es mich heute gar nicht. Deshalb, ich glaube, wenn alles weg ist, ist, glaube ich, und das ist jetzt sehr pathetisch und sehr großer Pathos, aber es ist am Ende so, Glaube, Liebe und Hoffnung, glaube ich, ist das, was wir alle können, wenn es drauf ankommt. Ich brauche dieses Bild, sonst gebe ich auf. Raul, mach mir das bitte jetzt nicht kaputt.
Alles gut. Mit den vergangenen Aktivistinnen, die wir in diesem Podcast interviewt haben, kam ganz oft das Thema der Selbstwirksamkeit auf. Also das ist ja die große Herausforderung von Aktivismus ist, ja, dass wir sehr schwer messen können, wann unser Job getan ist. Ne? Also wir haben ja dann so das Gefühl im Vergleich zu jemanden, der in einer Firma arbeitet, der dann am Ende des Tages oder des Monats aufs Konto gucken kann und Geld ist angekommen, Job ist erledigt, können wir als Aktivistinnen nie sagen, wir haben den Rassismus besiegt oder die Barrierefreiheit erreicht oder Inklusion gewonnen. Wie misst du, was du schon bewegt hast oder was du schon bewirkt hast?
Ja, das ist schwierig für uns, immer so valide Punkte zu bekommen, ne, weil man ja einfach immer irgendwie so als letztes Unicorn durch die Welt läuft und man denkt, man hat nicht irgendwie jemanden, an dem man irgendwie seinen eigenen Erfolg messen kann. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt von Selbstwirksamkeit, um da nochmal kurz drauf zu gehen, Raul, ist, dass wenn wir keine starke Selbstwirksamkeit hätten, dann wären wir nicht da, weil Selbstwirksamkeit heißt ja auch immer wieder auch den Widerstand gegen die Wirksamkeit von außen, was gerade so die Gewalt betrifft. Und ich glaube, das ist das Erste, was wir uns immer wieder auf der kognitiven Ebene holen müssen. Fucking, wir haben überlebt in dieser Welt. So, das ist das Erste. Das ist schon mal das Erste, was du brauchst. Also die Erkenntnis auf der kognitiven Ebene, ich lebe, so, ne? Das andere ist, sich wirklich auf die Ressourcen zu verlassen, die man vielleicht auch von Freunden, von Wahlfamilie, von eigener Familie, vom Partner, von der Partnerin bekommen hat. Also die Zuneigung und die Liebe, die brauchst du ganz wichtig, um einfach auch dich in deiner Handlung auch wirklich gut zu fühlen. Weil wenn dein Kopf und deine Seele und dein Bauch gut funktionieren, dann ist auch deine Handlungsfähigkeit auch für dich messbar. Das ist so das, was wir brauchen. Darüber müssen wir nachdenken. Aber ich glaube, meine Kinder sind da sehr ehrlich. Die sagen mir so, Papa, du hast echt viel erreicht. Mein Mann ist da jemand aus meinem persönlichen Umfeld, der mir sagt, boah, ist dir eigentlich bewusst, du bist 43 und bist fast dreifacher Großvater. Und du bist schwul. Das ist ja schon mal so ein Privileg, dass das biologisch einfach bei mir einfach gegangen ist, weil diese Verheiratung, die ich da durchlitten hatte mit 14, die war ja erstmal brutal und war ja alles irgendwie ganz tragisch zu dem Zeitpunkt. Aber das Positive, was ich daraus geschöpft habe, sind halt Kinder und Kindeskinder am Ende des Tages. Und das gibt mir einfach auch in meiner Selbstwirksamkeit auch das Gefühl, Jenny, das war auch gut. Also ich versuche immer die beiden Seiten von diesen ganzen Sachen zu sehen. Und das andere ist, hey, ich habe ein Buch geschrieben, weißt du, das kommt jetzt raus. Ich bin in vielen Formaten, wo die Menschen mir dann auch schreiben. Klar ist es natürlich für meine Eisigkeit geil, mal da zu sein und hier zu sein. Und ja, jo, klar, natürlich, wir feiern gerade alle dieses Ding, ist doch klar, weil wir auch lange auch leise waren und lange auch nicht gesehen worden sind. Deshalb ist natürlich auch dieses Bedürfnis, auch irgendwie oft vertreten zu sein, medial da. Aber am Ende des Tages sind es aber die Menschen, die mir dann privat schreiben und mir E-Mails schreiben oder mich anrufen und sagen, ey, Gianni, du hast uns erreicht mit dem, was du gesagt hast. Und das ist, glaube ich, der größte Erfolg, den man irgendwie auch als Aktivistin feiern sollte. Selbst wenn es wirklich nur eine einzige Person ist, die man erreicht. Wir haben auf jeden Fall was erreicht.
Wir sind nicht bereit, die Welt so hinzunehmen, wie sie ist. Dass sie sich verändern lässt, ist längst bewiesen. Nicht allein, sondern im gemeinsamen Handeln. Und das fängt immer bei dir an. So haben es mein Co-Autor Benjamin Schwarz und ich formuliert in unserem Buch »Wie kann ich was bewegen? Die Kraft des konstruktiven Aktivismus«. Gemeinsam mit Menschen wie Luisa Neubauer, Margarete Stokowski, Carola Rakete oder Ali Can beschreiben wir eine neue Form des politischen Engagements und Einbringen in sehr politischen Zeiten. Jetzt überall, wo es Bücher gibt. Einen Link findet ihr in den Shownotes. Bei diesem ganzen Aktivismus, hast du ja vorhin auch schon angedeutet, ist natürlich auch Self-Care unglaublich wichtig. Das ist auch etwas, vielleicht unter dem Aspekt der toxischen Männlichkeit, was gerade Männer viel zu wenig diskutieren. Dass wir einfach arbeiten und arbeiten und arbeiten und dann gar nicht merken, dass sie vielleicht auch ein bisschen Self-Care bräuchten. Wie betreibst du Self-Care für dich?
Indem ich zum Beispiel RuPaul Drag Race mir reinziehe, wenn es mir schlecht geht. Das ist so eine Form von psychischer Self-Care. Ich gucke meine Serien, ich gucke Game of Thrones, ich gucke RuPaul. Ich lese aber auch gerne, auch und klar ist das meistens auch ein Thema mit Rassismus verbunden. Ich lese sehr gerne die Bücher, die jetzt gerade alle so raus sind, gerade jetzt von vielen schwarzen AutorInnen, die rausgekommen sind, weil ich mich da einfach in vielen Dingen wiederfinden und die Perspektiven zum Thema Rassismus von denen ganz spannend finde. Ich gehe in die Sauna mit meinem Mann, ich gehe gerne ins Kino, ich bin mit meinen Kindern gerne zusammen. Also ich mache wirklich normale, einfache Dinge, die nichts mit Rassismus zu tun haben. Wirklich ganz normale, in Anführungszeichen normale Dinge, die einfach wirklich jeder Mensch machen muss, auch um davon Abstand zu gewinnen. Sonst drehst du echt am Rad. Du wirst dann krank. Und was ich ab und zu auch mal mache, und das, da bin ich meiner Freundin Selina Bostik sehr, sehr dankbar, das hat sie nämlich letztens mal gemacht, in ihrer Wohnung in Berlin, die hat so einen wunderbaren Raum kreiert, so einen Begegnungsraum, so einen Workshop-Raum, aber auch Meditations- und Arbeitsraum. Und sie hat an dem Tag auch Geburtstag und wir saßen dann irgendwie da, alle geimpft natürlich und getestet und genesen und alles safe so. Und das hat sie auch extra noch gewollt, weil sie selber irgendwie Covid hatte und immer noch mit den Folgen zu tun hat. Und Selina saß dann da, hat ihre Gitarre genommen, hat dann gesungen und wir haben dann am Ende alle nie wieder leise gesungen. Und das Schöne war, wir hatten so die Möglichkeit gehabt, uns gegenseitig oder in dem Fall Selina zu verschäden, so zu sagen, hey, ich feier dich, Schwester, weil du das machst, weil du das bist, weil du mir das bedeutest. Also dieses kollektive Miteinander, diese Empowerment-Treffen mit meinen FreundInnen, die geben mir unheimlich viel Kraft. Unheimlich viel Kraft.
Dieser Raum ist eigentlich eine total schöne Idee, oder? Das könnte man auch selber machen.
Lass machen, Junge.
Ja.
Lass machen, ja, ich schwöre.
Ja, komm. Machen wir. Gianni Jovanovic ist erfolgreicher Inhaber einer Praxis für Dentalhygiene. Doch saubere und weiße Zähne sind nur ein Teil seines Lebens. Er engagiert sich seit Jahren als intersektionaler Aktivist gegen Diskriminierung. Er begann seine mediale Karriere als Comedian. Mittlerweile dreht er Dokumentationen und Reportagen zu den Themen, für die er einsteht. Er ist Gründer der Initiative Queer Roma sowie des Vereins Safe Space. Gemeinsam mit anderen AktivistInnen und Aktivisten ist er zudem bei der Initiative Colors of Change für mehr Sichtbarkeit der Diskriminierung von queeren BIPOCs. Gianni ist zudem weiter kulturell aktiv, sei es in Film, Fernseh- oder Theaterauftritten. 2022 erscheint sein erstes Buch. Du hast eine Praxis für Dentalhygiene.
Ja.
Ich nehme mal an, das ist dein...
Barrierefrei. Barrierefrei.
Sehr gut.
Absolut.
Ich nehme an, das ist dein Brotjob. Also damit verdienst du dein Geld.
Ja.
Aber woher kommt dein Faible für weiße Zähne?
Das ist ganz lustig. Zum Recherche meines Buches war ich in Nürnberg, weil ich einen Teil meiner Kindheit in Nürnberg groß geworden bin. Und da habe ich einer meiner ehemaligen Lehrerinnen getroffen. Und die sagte zu Oyinda Mola, das ist auch die, die ich interviewt hatte, Oyinda Mola Alasche, weil sie die Co-Autorin des Buches ist, sagte so, wissen Sie, Frau Alasche, wissen Sie, was an Gianni immer außergewöhnlich gewesen ist?
Kommt, dachte jetzt, da kommt irgendwas, keine Ahnung, sein Fashion-Style schon damals als Kind, dass sein Rücken rumgelaufen ist oder was kommt jetzt? Dann sagte sie seine unglaublich weißen Zähne. Ich habe als Kind immer, ich habe schneeweiße Zähne gehabt. Meine Milchzähne waren richtig schneeweiß und ich war auch ein sehr dunkles Kind, dadurch war der Kontrast natürlich auch etwas stärker. Aber ich habe für mein Lachen schon, für als Kind, habe ich schon Komplimente bekommen. Und es hat sich dann so Gott sei Dank so im Laufe meines Lebens weiterentwickelt, dass mein Lachen irgendwie mir irgendwie, keine Ahnung, auch Räume öffnet. Und daher kam wahrscheinlich der Fetisch zu Zahnmedizin. Und deshalb habe ich gesagt, okay, dann wird Zeit was mit Zahnmedizin.
Aber hast du was für die Zähne getan damals als Kind oder war das einfach so?
Ich habe sie mir geputzt.
Ja gut, aber das sollte man...
Nee, gar nicht. Ich hatte einfach weiße Zähne. Ich glaube, das lag einfach daran, dass sie mich auch exotisiert haben. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Krass. So im Sinne von, der Schwarzkopf hat so weiße Zähne. Wie kann das sein? Der lebt doch im Müll. Eigentlich dürfte er gar keine haben, so ungefähr. Stattdessen hat er die besten Zähne von der gesamten Schule. Nee, nicht von der gesamten Schule, aber von meiner Stufe. So war es. Es war wahrscheinlich so in der Richtung.
Oh Mann.
Aber das ist doch süß. Guck mal, ich habe gedacht, ja, ich habe die schönsten weißen Zähne von ganz Welt. Und die hat gedacht, der Schwarzkopf hat weiße Zähne. Warum? Ja.
Wenn es nicht so traurig wäre. Letzte Frage. Ich habe mir deine Website angeguckt.
Ja.
Und die werden wir sicherlich auch in den Shownotes verlinken.
Ja.
Wie kann man jetzt mitkriegen, was der Gianni Jovanovic als nächstes vorhat?
Ja, also, ich bin ja auch ein Bühnenmensch, so ist es ja nicht. Ich bin ja nicht nur irgendwie am Mikro und erzähle den Leuten irgendwie schlaue Sachen, sondern ich kann auch Quatsch. Das Buch Ich, das Kind der kleinen Mehrheit, erschien bei Blumenbar, Aufbauverlag. Das erscheint jetzt am 14. März. Das wäre toll, wenn die Menschen das kaufen würden, wenn die Menschen das lesen würden, wenn die Menschen das teilen würden und so. Ihr wisst ja genau, was ich meine. Daraus werde ich lesen. Im Mai habe ich bei den Ruf, ich glaube, das heißt Ruhrfestspiele oder irgend sowas, da bin ich gebucht für eine Show, die da heißt Mehrfach diskriminiert und trotzdem sexy. Das ist eine Kombination aus Lesung, Musik und Q&A mit dem Publikum. Und begleiten wird mich bei dieser Show meine liebe Freundin Selina Bostik, die wird besingen. Und meine liebe Freundin Oyinda Mola Alasche, die wird mit mir zusammen lesen und das Q&A mit dem Publikum machen. Das ist schon mal etwas, was passieren wird. Das ist im Mai. Und alle Informationen werden rechtzeitig auf die Seite gesetzt. Beziehungsweise folgt auf Instagram, kriegt ihr alle Infos, ich schwöre.
Du hast ja auch dich engagiert oder engagierst dich immer noch bei Queer BIPOC und Safe Space.
Ja, genau, Safe Space.
Magst du da vielleicht noch was zu sagen?
Genau, Safe Space ist quasi ein Verein, der sich für Antirassismus in der digitalisierten Welt zum Beispiel einsetzt. Wir machen interkulturelle Arbeit, aber insbesondere intersektionelle Arbeit ist unser Anliegen. Empowerment machen wir, Kunst und Kultur. Und der Verein ist jetzt diesen Monat quasi offiziell ein e.V. geworden. Und wir suchen natürlich noch Mitglieder, die halt wirklich mit Intersektionen in ihrem Leben sich auch befassen müssen. Deshalb, wenn ihr Bock habt, safespace.de, soweit ich war. Oh Gott, Gianni. Und vor allen Dingen da ist es wichtig, um nochmal zu erklären, Safe Space bietet quasi Räume oder wir versuchen Räume zu gestalten, wo Menschen, ja, das ist Watch, Safe Space ist eigentlich der Wunsch, aber es gibt eigentlich gar nicht Safe Spaces, so die kann man gar nicht kreieren, aber es gibt so eine Form von Thinking Safer Spaces, so ungefähr würde ich sie nennen. Und die versuchen wir tatsächlich zu gestalten, um analog, aber auch digital die Perspektiven von Menschen mit intersektionellen Diskriminierungen aufzugreifen und daraus Strategien zu entwickeln, um tatsächlich einen Paradigmenwechsel anzustreben. Und vor allen Dingen ist es für uns besonders wichtig, dass Empowerment im Vordergrund steht, dass wir uns einfach feiern, wie geil wir sind.
Und die Initiative Colors of Change?
Colors of Change ist eine Reihe gewesen, die wir gemacht haben, jetzt zum zweiten Mal. Da ging es darum quasi, dass man intersektionale Lebensrealitäten von und für BPOCs im Rahmen des Prides sozusagen repräsentiert. Diese Veranstaltung, dann gibt es auch noch Queer Roma, das ist die Initiative, die allererste, die ich gegründet habe. Die ist auch quasi als Initiative in Safe Space hineingeflossen. Da geht es tatsächlich darum, dass wir LGBTIQ+, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, und queere Menschen aus der Sinti- und Roma-Community repräsentieren und dadurch einfach auch Projekte und Workshops und Demonstrationen und Empowerment-Räume kreieren. Das machen wir schon seit 2015 sehr erfolgreich.
Und da bist du überall im Vorstand, oder wie?
Naja, also Initiative, das ist ja nun die Initiative von mehreren AktivistInnen, die das zusammen gegründet haben. Im Safe Space bin ich im Vorstand. Und Colors of Change ist auch wieder eine Initiative von mehreren Aktivistinnen, die zusammen quasi diese Veranstaltungsreihe kreiert haben.
Und die findet man auch im Netz einfach eingeben?
Ja, also auf meiner Seite müsste alles drauf sein, beziehungsweise auf meinem Wikipedia-Eintrag. Ich habe jetzt endlich ein Wikipedia. Boah, ich habe es geschafft. Mein Mann hat sich so gefreut und ich habe zu ihm gesagt, Paul, das kann jeder machen. Da kann man es auch nachlesen und nachschauen.
Super. Johnny, das war mir wirklich eine innere Fanmeile.
Ich küsse dein Herz, ich schwöre, ich auch. Komm, lass uns mal appreciaten so, ne? Lass uns mal wirklich jetzt gegenseitig mal so die Eier schaukeln. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich finde dich einfach richtig authentisch geil. Ich liebe authentische Menschen, dass du klug bist, das weißt du. Hoffentlich weißt du das. Aber ich mag's halt einfach, dass du nicht so der Bequemer bist. Ich versuche ja immer so charming zu sein und so nett zu sein und so. Ich glaube,
du hast es auch faustdick. Du hast es auch faustdick hinter den Ohren. Ich finde es halt geil, wie du dann manchmal bei dir so, ja, fickt euch doch, rausrutscht oder so. Das ist halt genau, das ist halt das Authentische. Das hat mir sehr gefallen, halt auch im Gespräch.
Danke, lieber Raul.
Mir und wie auch. Gesagt, deine offene, neugierige, empathische, goldenen, funkelnden Augen.
Dankeschön.
Werde ich nie vergessen. Ja, Bruder, wenn du Lust hast, dann und diese ganze Pandemie-Kacke vorbei ist.
Schwöre, ich komme Berlin. Du bist Berlin, ne?
Ja, ich bin Berlin, Mann. Ich bin Kreuzberg.
Ich habe Wohnung Kreuzberg. Oh, ich sag ja gar nicht meine Straße.
Ja. Ich wundere übrigens, genau über der Frau Müller, kannst du mal klingeln und mal fragen, ob sie vielleicht ein bisschen Zucker hat.
Jalla, du hast Wohnung? Krass.
Ich habe Wohnung, ja, ich habe geschafft, ja, ich schwöre, Aktivismus ist nicht nur Ehrenamt, so.
Ja, krass so.
Genug Ehrenamt gemacht. Nein, wir machen am 14.04. ist die Veröffentlichung des Buches und ich glaube, eine Woche später, meine Agentur plant das, machen wir eine Premierenfeier in Berlin, weil nice. Da meine Hut ist. Und Baby, du kommst, ich schwöre.
Ja, da, pack mich auf die Guestlist.
Ich pack dich sowas drauf, ja.
Ich bin am Start.
Yeah.
Vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir, es war mir ein Fest, mit dir zu sprechen. Ich bin total neugierig, wann das alles rauskommt und was du draus gezaubert hast, du und dein
Kind. Ja, ich auch. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über eure Bewertungen, Kommentare, Feedback und natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert oder einer Person weiterempfehlt. Wie kann ich was bewegen? Ist eine Produktion von Mitvergnügen und der Part GmbH für digitales Handeln. Lasst uns was bewegen. Bis bald.